Kaffee trinken. Kaffee trinken ist eine gute Möglichkeit, um Leute kennenzulernen, die man noch nicht so gut kennt. Wenn man über einem Stück Kaffee und Kuchen so sitzt und sich unterhält, dann kann man Dinge rausfinden, die man vorher noch nicht so wusste. Aber ich würde sagen, es gibt eine bessere Möglichkeit, sich kennenzulernen, und zwar einen Spieleabend. Weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn dein Gegenüber noch vorher so ein bisschen Smalltalk gefühlt hat. Auf einmal stehst du bei Monopoly auf seiner Straße mit Hotel und musst Haus und Hof verkaufen, nur um irgendwie zu überleben. Da kommen nochmal andere Seiten von uns so zum Vorschein, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, ob du so ein Spieletyp bist oder nicht. Das ist ja auch irgendwo Geschmackssache, würde ich sagen. Aber ein Spiel möchte ich heute ein bisschen näher beleuchten, weil ich denke, dass es gut zu unserem Predigttext passt. Und zwar ist es das Spiel Schach. Ja, Schach ist ja bei manchen im Moment auch sehr beliebt. Ich habe das Gefühl, bei uns im Jugendkreis spielen das einige so auf dem Handy und sind ja sehr motiviert. Schach ist ein sehr besonderes Spiel. Und zwar, weil Schach ist ja wohl das Strategiespiel schlechthin. Schach hat ja kaum irgendwas mit Glück zu tun. Ja, man muss ja immer 5 Züge vorausdenken, das Gegenüber lesen können, was macht er wohl als Nächstes und so. Die Regeln sind relativ schnell erklärt, aber um richtig gut zu werden in Schach, da muss man ein richtig Top-Stratege sein im Endeffekt. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das so dein Ding ist oder nicht, aber ich glaube, in unserem Alltag sind wir alle auf die eine oder andere Art Alltagsstrategen. Weil wir wollen in unserem Leben ja auch immer am liebsten schon hinter die nächste Kurve schauen. Wir sind immer am Überlegen, so, was ist das Beste für uns und unsere Familie? Welche Schritte sollte ich gehen? Und besonders an den Schnittstellen in unserem Leben denke ich, dass das ganz groß zum Tragen kommt. Sagen wir mal, du bist gerade mit der Schule fertig geworden. Was machst du denn jetzt? Gehst du studieren? Machst du eine Ausbildung? Gehst du ins Ausland vielleicht? Vielleicht stehen große Investitionen an. Ein Auto kaufen, ein Haus bauen, Arbeitsstelle wechseln, Hochzeit planen. Drücke ich lieber den Läufer oder die Königin? Ich denke, ein guter Stratege zu sein, ist nicht immer so einfach. Und vor allem in den letzten Jahren denke ich auch, dass es auch immer schwieriger geworden ist. Ja, ich denke jetzt so an die letzten paar Jahre zurück. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir war, mit deinen Planungen so in der Zeit von der Pandemie. Ich meine, wie geht man damit um, wenn Sachen ausfallen, Auslandsreisen abgesagt, auf einmal kannst du eigentlich gar nichts mehr planen, Event gestrichen, Preise gestiegen und so. Ich brauche ja da nichts zu erzählen. Man will sich ja nicht falsch entscheiden. Und die Frage ist ja schon, was ist denn eigentlich die beste Strategie für unser Leben? Und eine Frage, die ich mir da gestellt habe, und vielleicht hast du dir die auch schon mal gestellt, sag mal, warum kann denn nicht eigentlich Gott uns einfach sagen, was dran ist? Wieso kann er uns nicht einfach hörbar eine Stimme geben und sagen, Daniel, weißt du was? Diesen Läufer hier, 2 nach vorne, dann die Burg nach vorne, Schachmatt. Er weiß das doch im Endeffekt. Und wenn er das weiß, wieso kann er uns das nicht einfach sagen? Gott ist doch der beste Stratege. Was wäre, wenn Gott dein Leben plant? Wenn Gott dein Leben plant, und zwar so richtig hörbar, sagen wir mal, dass man direkt das jeden Tag so hören bekommt, was man zu tun hat. Es gibt eine Geschichte aus dem Alten Testament, an die ich in den letzten Jahren öfter gedacht habe, weil da ist nämlich eine Figur, die genau dieses Privileg hatte, würde ich mal sagen, die wirklich hörbar von Gott Anweisungen bekommen hat, was er tun soll. Diese Person hatte ein großes Problem, und ich würde mal sagen, in diesem Bild ist ein Schachbrett mit einer komplexen Situation, aber Gott hat ihm ganz genau gesagt, was dran ist. Und an dieser Person, finde ich, können wir vielleicht ein Stück weit mal reinschauen in die Idee, was wäre, wenn Gott dein Leben plant, wie Gottes Strategie aussieht und worauf wir uns eigentlich einlassen, wenn wir uns trauen, ihn darum zu bitten, dass er unser Leben führen soll. Es ist nämlich nicht so ganz ohne. Wenn Gott dein Leben plant, das ist das Thema für heute Morgen. Das Erste ist, was ich heute euch mitgeben möchte, ist, wenn Gott dein Leben plant, dann braucht ihr keine Helden. Schauen wir mal in unsere Geschichte. Wir treffen die Hauptfigur der Geschichte zum ersten Mal unter einem Baum. Er arbeitet dort mit Getreide und er drischt Weizen. Aber er tut das heimlich. In einer kleinen Felsgrube, eine Weinkelter, in der ihn hoffentlich keiner sieht. Es geht um einen jungen Mann, der unter mehreren Namen bekannt ist, aber ein Name davon ist Jerubbaal. Ja, und falls vielleicht jemand von euch gerade irgendwie Ideen für einen Kindernamen braucht oder so, fühlt euch frei. Dieser Name ist übrigens besonders auch heute sehr relevant, weil ziemlich genau jetzt im Juli vor 2 Jahren wurde in Israel diese Tonscherbe hier gefunden. Und auf dieser Tonscherbe ist genau ein Wort geschrieben, und zwar der Name Jerubbaal. Das soll jetzt nicht zwingend heißen, dass das genau unsere Figur aus der Geschichte ist, aber es zeigt schon mal, dass dieser Name genau in die Zeit passt, wo er auch hingehört. Und ich finde es auch immer wieder sehr schön zu sehen, wie Ausgrabung und Archäologie genau das bestätigen, was in der Bibel steht. Aber unser Name ist Gott sei Dank auch, unser Mann ist auch Gott sei Dank unter einem anderen Namen bekannt, der vielleicht ein bisschen geläufiger ist, und zwar der Name Gideon oder Gideon. Ja, seine Geschichte steht im Alten Testament im Buch der Richter im Kapitel 6 bis 8. Und ich denke, bei der Information, da stellen sich vielleicht schon so die ersten Haare auf. Denkt man sich, oh nee, das Buch der Richter. Das Richterbuch ist erstens deshalb schwierig, weil dort eigentlich keine richtigen Helden sind. Es gibt da kaum Vorbilder. Das ist ja schon irgendwo so der moralische Tiefpunkt im Leben der Israeliten. Und die Geschichte Israels ist da wirklich so, ja, echt komplett am Ende, würde man sagen. Und ich würde auch sagen, Gideon ist nicht der Held unserer Geschichte. Er hat zwar seine Sternstunden, aber wenn man das mal zu Ende liest, merkt man, dass seine Geschichte auch ein sehr ungutes Ende nimmt. Zweitens stellen sich bei mir so ein bisschen die Haare auf, weil ich mir denke, das Richterbuch ist besonders 2023 nicht so einfach, weil es da auch viel um Krieg geht. Und ich denke, in der Zeit, wo wir den Ukraine-Krieg so mitbekommen mit den Nachrichten, da löst das in uns einfach andere Gefühle aus. Ja, das Volk Israel sollte in dieser Situation das Land Kanaan einnehmen und was es nicht ganz machen wollte. Und dann entstehen ständig diese Gefechte mit den Nachbarn und so. Die sollen sich noch über Jahrhunderte ziehen. Und ich würde mal sagen, in dieser Geschichte menschelt es durch und durch. Ja, also da ja, ist vieles ungut, sage ich mal. Aber trotzdem tritt Gott in dieser Geschichte souverän auf und gibt ja doch irgendwo einen Einblick in sein Wesen, wie er tickt, was seine Strategie ist. Und das ist besonders der Fokus, der mir für heute wichtig ist. Also, gehen wir nochmal zurück. Warum drischt unser Gideon heimlich Weizen unter einem Baum? Ja, Richter 6 sagt uns, dass Israel sich nicht so verhalten hat, wie Gott das wollte und dass Gott sie vor ein Problem stellt, sagen wir mal ein Schachbrett mit einer sehr komplexen Situation, um ihre Gedanken neu auszurichten. Und hier lese ich jetzt mal eine Stelle aus Richter 6 nach der NGÜ Neuen Genfer Übersetzung. Also Richter 6 ab Vers 3, da steht: Jedes Jahr, wenn die Israeliten ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und den Beduinen aus dem Osten. Sie fielen in Israel ein, machten sich dort breit und verwüsteten die Felder bis hinunter nach Gaza. Nirgendwo blieb etwas Essbares zurück. Auch sämtliche Schafe, Ziegen, Rinder und Esel raubten sie. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie über das Land her wie ein Heuschreckenschwarm. Man konnte sie und ihre Kamele nicht zählen und sie verwüsteten alles. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten sehr arm. Also, Gideon will von diesen Räubern und Plünderern und Brandschatzern nicht entdeckt werden und deshalb drischt er sein Weizen heimlich unter diesem Baum. Er drischt eben den Weizen und vielleicht auch seinen Frust, aber er hat nicht gemerkt, dass er in dieser Zeit beobachtet wurde. Steht nämlich weiter, der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter die große Terebinte, die zum Grundbesitz Joaschs gehörte, eines Mannes aus der Sippe Abieser. Joaschs Sohn Gideon war gerade dabei, in der Weinkelter Weizen zu dreschen, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Wir wissen nicht, wie lange dieser Engel des Herrn da sitzt und ihm da zuschaut bei seiner Aktion, aber irgendwann steht er dann auf und spricht den Gideon an. Und er sagt Folgendes: Der Engel des Herrn zeigte sich Gideon und sagte, der Herr sei mit dir, du tapferer Krieger. Und ich persönlich finde, das klingt doch eigentlich nett, oder? Also ich weiß jetzt nicht, stell dir mal vor, das würde dir passieren. Ein Engel erscheint und sagt dir, der Herr sei mit dir, tapferer Krieger. Was, ich? Ja. Okay, cool, danke. Gideon sieht es leider komplett anders. Er sagt, sag mal, der Herr ist bitte was mit uns? Ach komm, ach mein Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dieses ganze Unglück getroffen? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählt haben? Aus Ägypten hat er uns befreit und uns hierher gebracht, haben sie gesagt. Aber wie ist es jetzt? Jetzt hat er uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Hey, Gideon, schon gut, ja. Gideon ist total frustriert, so komplett einfach mal. Aber Gott hat im Folgenden einen großen Plan für Gideon, aber Gideon sieht es nicht wirklich ein. Unsere Geschichte startet also sehr frustriert. Und man muss leider sagen, bei Gideon wird es auch nicht wirklich besser, wenn man seine Geschichte zu Ende liest, dann ist man auch immer weniger überzeugt von seinen Einstellungen und wie er so tickt. Aber das macht nichts, denn wenn Gott dein Leben plant, dann braucht ihr keine Helden. Gott kommt an sein Ziel und er will uns gerne dafür gebrauchen, genauso wie wir sind und nicht anders. Ganz ehrlich, mit allen Zweifeln, das finde ich an der Stelle einfach schon mal ermutigend. Es geht aber noch weiter. Wenn Gott dein Leben plant, dann kämpft er deine Kämpfe. Gott hat einen großen Plan für Gideon. Er soll diese Getreideräuber und Plünderer besiegen und Israel aus ihrer Gewalt befreien. Das klingt schon mal gut. Es gibt aber ein kleines Problem an dieser Sache. Und das Problem schaut so aus. Das hier ist ein Bild der Jezreel-Ebene. Eine Ebene in Israel, die sehr, sehr flach ist. Und vielleicht kann man es auf dem Bild erahnen, bis zum Horizont alles nur flach. Und jetzt steht hier im Text, die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten hatten sich in der Ebene ausgebreitet wie ein Heuschreckenschwarm. Und ihre Kamele waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Also die Vorstellung, vielleicht kann man das so einen Tick erahnen, dass sich die Feinde Israel dort tummeln wie Heuschrecken und wie der Sand am Meer bis zum Horizont, das sieht jetzt nicht sehr hoffnungsvoll für Gideon aus. Aber die Schachfiguren gehen in Position. Ja, nach etlichem Zögern und hin und her und so rekrutiert irgendwann der Gideon in Kapitel 7 32.000 Mann für ein Gefecht. Ich habe hier mal ein Bild von einem Fußballstadion aus Österreich mitgenommen. Und zwar ist das das Wörtherseestadion in Klagenfurt. Und ich habe das Bild deshalb ausgewählt, weil dieses Stadion genau 32.000 Sitzplätze hat. Also können wir uns vielleicht vorstellen, bei voller Belegung, okay, wie viele Menschen hat dieser Gideon hier rekrutiert? Trotzdem reicht das, denn es heißt, ihre Kamele waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Ist natürlich so ein Stilmittel irgendwo, aber das ist einfach eine Menge. Es klingt fast so, als wären die Israeliten selbst damit immer noch komplett unterlegen. Aber macht ihr keine Sorgen, weil jetzt an dieser Stelle kommt der Moment, wo Gott direkt hörbar vom Himmel her in einer Stimme ihm sagt, was zu tun ist. Und das ist doch einfach mal perfekt, oder? Da muss man ja gar nicht viel grübeln. Gott sagt direkt, welche Schachfigur an welche Stelle gehört. Er macht glasklare Ansagen, was nun zu tun ist. Und da hören wir mal, was er sagt. Der Herr sagte zu Gideon, dein Heer ist zu groß. Ich kann euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Sonst werden sich die Israeliten am Ende vor mir brüsten und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft errettet. Darum gib im Heer bekannt, wer Angst hat, soll umkehren und den Berg Gilead verlassen. Daraufhin gingen 22.000 Mann nach Hause und nur 10.000 blieben zurück. Ja, also ich zeige das mal kurz symbolisch an diesem Wörtherseestadion. Also so würde das aussehen bei voller Besetzung. Und Gottes Strategie läuft wie folgt. Er sagt, weißt du was, jeder, der Angst hat, so ein bisschen, ein paar Hintergedanken und so, Zweifel, der soll einfach mal heimgehen. Und das machen sie dann. 22.000 Leute davon. Und danach schaut es noch so aus. Ja, also man kann es vielleicht oben jetzt hier so erkennen, der rote Teil, der ist noch da. Und wir dürfen uns vielleicht schon fragen, Gott, sag mal, was für eine Strategie soll das sein? Ich meine, es wäre vorher schon eng geworden, aber jetzt wird es wirklich kritisch. Und man fragt sich vielleicht an der Stelle, Gott, ich glaube, ich verstehe dich nicht ganz. Ich glaube, ich verstehe dich einfach nicht. Was hast du dir denn dabei gedacht? Und wenn wir Gottes Strategie an dieser Stelle nicht verstehen, sind wir nicht alleine. Aber das ist nicht schlimm, weil auf diese Frage gibt es eine gute Antwort. Weil Gott hat diese Frage nämlich schon Jahrhunderte vorher schriftlich beantwortet, und zwar im Gesetz Mose. Da steht im Endeffekt alles drin, was hier mit dieser Strategie zu tun hat. Da gibt es einen Abschnitt, den man vielleicht umschreiben kann mit Verhalten im Kriegsfall, und da steht das alles drin. Ich möchte euch mal ein paar Abschnitte vorlesen, um so ein bisschen nachzuvollziehen vielleicht, warum das hier passiert. 5. Mose 20, Abvers 1, da steht Folgendes. Wenn ihr gegen eure Feinde in den Krieg zieht und seht, dass sie zahlreicher sind als ihr und Pferde und Streitwagen besitzen, dann fürchtet euch nicht vor ihnen. Lasst euch nicht einschüchtern und weicht nicht vor ihnen zurück. Denn der Herr, euer Gott, zieht mit euch. Er selbst wird gegen eure Feinde kämpfen und euch den Sieg geben. Steht so im Gesetz Mose, das ist jetzt mal die ersten Verse. Und ich dachte immer vorher, wenn man in der Unterzahl ist, hat man vielleicht auch das gute Recht, mal zu sagen, da habe ich jetzt Angst. Aber an dieser Stelle steht, nee, gerade dann nicht, weil es macht ja nichts. Weil im Endeffekt kämpfst ja nicht du, Gott kämpft. Und dann ist es ja im Endeffekt egal, wie viele Leute ihr habt. Aber halt, wir sind noch nicht fertig, es geht weiter. Ab Vers 5 steht da. Danach sollen die Heerführer die Truppen fragen, hat jemand unter euch gerade ein neues Haus gebaut und noch nicht eingeweiht? Er soll nach Hause zurückkehren, damit er nicht im Kampf fällt und ein anderer sein Haus einweiht. 5. Mose 20, Vers 5. Ja, ist ja klar, oder? Ich meine, ein neues Haus, hallo, das ist doch schon was Schönes. Ich meine, wie blöd wäre das bitte, wenn du gerade fertig bist mit dem Bau, dauert ja eine lange Zeit und so, dann kannst du es nicht einweihen. Also wenn du da Bedenken hast, schau mal, dass du heimgehst. Geht weiter, ab Vers 6 steht da. Oder hat jemand gerade einen Weinberg neu angelegt und noch nichts davon geerntet? Auch er soll nach Hause gehen, damit er nicht im Kampf fällt und ein anderer die Ernte bekommt. Ich meine, ist ja klar, oder? Also ich meine nicht, dass man anderen Leuten die Ernte nicht gönnen würde, aber wenn die Trauben so perfekt sind, weißt du, dann hast du doch da auf dem Schlachtfeld nichts zu suchen. Geh mal heim und pflück die erstmal. Vers 7 steht da. Oder ist jemand verlobt und nicht verheiratet? Er soll nach Hause gehen, dass er nicht im Kampf stirbt und ein anderer seine Verlobte heiratet. Wie bitte? Du bist verlobt und nicht verheiratet. Was hast du überhaupt hier zu tun? Du hast Besseres zu tun, als hier im Krieg zu stehen mit uns. Schau, dass du heimkommst. Weißt du, mir fehlt hier etwa nur noch so die Klausel, wenn du irgendwie was auf dem Herd stehen gelassen hast oder so. Ab nach Hause. In etwa so geht es tatsächlich auch weiter. Ich will jetzt hier nicht zu früh versprechen. Schluss steht hier noch da. Weiter sollen die Heerführer die Kämpfer fragen, ist jemand da, dem der Mut fehlt und der sich fürchtet, auch er soll nach Hause gehen, sonst könnte er die anderen noch mit seiner Mutlosigkeit anstecken. Ja, und das ist ja wohl das Finale jetzt, würde ich sagen. Weil, wenn du nicht motiviert bist, ja, dann vergraul doch bitte nicht denen die Motivation, die hier wirklich top motiviert angetreten sind, dann geh doch lieber heim. Also ich sage das hier alles ein bisschen überspitzt. Aber ich glaube, da ist schon irgendwie was Wahres dran. Was für eine Strategie soll das denn eigentlich sein? Das darf man sich schon fragen, ist doch irgendwie ein bisschen verrückt. Ich glaube, das ist genau der Punkt, weil das, was hier beschrieben ist, ist göttliche Logik. Weißt du, wenn Gott für dich kämpft, dann spielt es keine Rolle, ob du mit 100.000 oder ganz alleine kommst. Das ist ja egal, weil ich meine, Gott kämpft und nicht du. Dann sind ja Zahlen im Endeffekt egal. Wenn Gott gewinnen möchte, dann macht er das und da kannst du nichts dagegen tun. Das kannst du nicht mal irgendwie versemmeln oder so. Wenn er das will, dann passiert das halt. Und nach dieser Logik lässt Gott den Gideon 22.000 Männer nach Hause gehen. Ja, und was jetzt? Ja, Folgendes. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Ja, führe sie hinunter zur Quelle. Dort will ich eine Auswahl treffen und dir sagen, wer mit dir kommen soll und wer nicht. Ja, also wir haben jetzt hier noch 10.000 Leute, die kein neues Haus gebaut haben, keinen reifen Weinberg ungepflückt stehen gelassen haben, nicht kurz vor der Hochzeit sind, kein Essen auf dem Herd stehen gelassen haben, zusätzlich noch motiviert sind und furchtlos. Aber es sind halt einfach zu viele. Und Gott sagt, das geht nicht. Und deshalb kommt jetzt die nächste Challenge. Sie sollen hinuntergehen zu einer Quelle. Sie gehen an eine Wasserquelle, die gibt es heute in Israel immer noch, da ist heute so ein Wasserpark. Und sie sollen darunter gehen und da kommt jetzt eine Challenge. Und was jetzt folgt, das kennen wir vielleicht aus der Kinderstunde oder man kennt die Geschichte auch gut, ist ja eine bekannte Passage. Aber jeder, der sich jetzt von diesen 10.000 niederkniet und mit dem Mund direkt das Wasser aus der Quelle trinkt, der ist raus. Aber die quasi das Wasser aus der hohlen Hand schöpfen, zum Mund führen, die sind top geeignet. Hat es jetzt irgendwie vielleicht was damit zu tun, dass ein Krieger nicht in die Knie gehen darf oder so, immer auf der Hut sein darf? Ich weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt, glaube ich das gar nicht. Ich glaube einfach, es waren zu viele motivierte Leute. Und Gott hat gesagt, irgendwas müssen wir jetzt machen, dass wir die aussieben. Ich glaube, das war ziemlich willkürlich. Und die Frage ist, wie viele haben jetzt diese Challenge bestanden? 300. 300 Leute haben aus der hohlen Hand getrunken. Das heißt, die dürfen bleiben. Alle anderen müssen nach Hause gehen. Das heißt, wir gehen von hier nach da. Also wer diesen kleinen roten Streifen da sieht, die Leute haben wir noch. Weißt du, Gottes Strategie läuft jetzt im Endeffekt so, ich möchte nochmal zusammenfassen, wir sind ohnehin schon in der Unterzahl, ja? Aber lass doch einfach mal 99% von allen Männern nach Hause gehen, oder? Soweit kapiert, alles klar. Was jetzt? Lesen wir im Text weiter, Richter 7, Abvers 16. Da steht Folgendes. Er, das heißt Gideon, er teilte die 300 Mann, die noch übrig geblieben sind, in drei Gruppen. Und er gab jedem Kämpfer ein Schofahorn, eine Fackel und einen leeren Krug, um die brennende Fackel zu verbergen. Gideon und seine 100 Mann erreichten das Lager zu Beginn der mittleren Nachtwache. Die Posten waren gerade abgelöst worden. Und da bliesen Gideon und ihre Gruppe ihre Schofahörner und zerschlugen ihre Tonkrüge. Und die beiden anderen Abteilungen taten es ihnen nach. Alle hielten die Fackel in der linken und die Hörner in der rechten Hand und riefen: Ein Schwert für den Herrn und für Gideon. So, ihr habt jetzt alle diese Stelle gerade eben gelesen. Sehe ich irgendwo ein Stirnrunzeln oder so? Ja, weiß nicht. Wenn dann zu Recht, weil, nochmal kurz Wiederholung, in der rechten Hand ein Schofahorn, ja ein Widderhorn, das macht ja auch so einen ganz speziellen Sound irgendwie, in der linken Hand eine Fackel, die erstmal unter einem Tonkrug versteckt ist und dann kann man den Krug abnehmen, auf den Boden schmeißen, hat eine brennende Fackel links, Horn rechts. Was fehlt? Danke. Ein Schwert oder so, ein Bogen, irgendwas, mit dem man kämpfen kann. Es scheint fast so, als wären die 300 Mann Gideons hier unbewaffnet angetanzt. Und ich würde sagen, ein Schwert für den Herrn und für Gideon ist eine ganz schön steile Aussage, wenn man nicht mal ein Schwert dabei hat. Gott führt mit seiner Strategie den Gideon, man kann es wirklich nicht anders sagen, in eine völlig ungewinnbare Situation. Es ist komplett undenkbar, unmöglich, dass diese 300 Leute hier irgendwas ausrichten können. Wie denn auch? Das sind etwa so, wie wenn du Schach spielst und wie wir am Anfang gesagt haben, Gott gibt dir vom Himmel her eine Ansage und der sagt dir Folgendes. Daniel, weißt du was? Die Bauern hier, die brauchst du doch eigentlich gar nicht, oder? Schau mal, dass du die wegbekommst. Königin, völlig überbewertet, Pferde, Burgen, mach mal alles weg. Und dann lässt sich Gott alleine auf dem Feld stehen mit, sagen wir mal, einem König und was weiß ich, zwei Läufern oder so. Und dann was? Ja, dann was? Mach dich auf was gefasst. Im Text geht so weiter. Sie riefen ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und dabei blieben sie rings um das midianitische Lager stehen, jeder an seinem Platz. Im Lager rannten alle durcheinander, schrien laut und versuchten zu entkommen. Als die 300 Israeliten ihre Schofahörner stießen, in ihre Schofahörner stießen, sorgte der Herr dafür, dass überall im feindlichen Lager Kämpfe ausbrachen und die Verbündeten sich gegenseitig umbrachten. Und schließlich floh das ganze Heer, um zu entkommen. Das heißt also, während Gideon und seine Leute einfach nur ganz wörtlich herumstehen, lässt der Herr eine Panik ausbrechen und der Kampf kämpft sich praktisch von alleine. Da muss Gideon keinen Finger krumm machen, es macht sich alles von selbst. Und auf einmal machen vielleicht diese Gesetze mit Verhalten im Kriegsfall 5. Mose 20 so langsam Sinn, weil Gott kämpft hier und nicht Israel. Und wenn Gott kämpft, dann kommt er an sein Ziel. Und dann ist es auch völlig egal, mit wie vielen Leuten man da ankommt und ob man ein Schwert dabei hat oder nicht. Es wirkt hier, als läuft Gottes Strategie wie folgt. Gott führt dich in eine nicht gewinnbare Situation. Gott bringt dich trotzdem auf eine völlig absurde Art ans Ziel und es bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, das war nicht ich, das war er. Ich war anwesend, aber viel mehr habe ich dann auch nicht dazu beigetragen. Also wenn Gott dein Leben plant, dann kämpft er deine Kämpfe. Mein letzter Punkt für heute soll heißen, wenn Gott dein Leben plant, dann bekommt auch er die Lorbeeren. Man muss an dieser Stelle auch dazu sagen, Gideon hat aus dieser Episode, die wir gerade gelesen haben, leider so absolut gar nichts gelernt. Wenn man die Geschichte weiterliest in den nächsten Abschnitten, da zieht er nach diesem Sieg gleich in den nächsten Kampf und er sucht sich vorher mehrere 10.000 Mann als zahlenmäßige Verstärkung. Komm, also. Manche sagen das vielleicht schon in diesem Spruch, ein Schwert für den Herrn und für Gideon, so drinsteckt, dass er das Prinzip irgendwie nicht so wirklich kapiert hat. Gott hat durch ihn gearbeitet, aber irgendwie ist da nicht so viel angekommen. Und wenn man Kapitel 8 dann mal weiterliest, wie seine Geschichte zu Ende geht, merkt man, nee, der ist nicht der Held der Geschichte. Aber ich denke, vielleicht ist auch das ein wichtiger Aspekt von Gottes Strategie, weil ich denke, wir können nicht sagen, Gott kämpft unsere Kämpfe in absolut jeder Schnapsidee, die wir so haben. Ich denke, das ist ja immer verbunden mit Gebet und mit Warten und mit Hören darauf, was will denn Gott, dass der nächste Schritt ist? Wo möchte er denn hin? Was sind denn die Kämpfe, die wir kämpfen sollen und welche vielleicht auch nicht? Also Gideon hat das an dieser Stelle leider nicht kapiert und das müssen wir vielleicht einfach so stehen lassen. Aber darum geht es auch nicht, weil er ist hier nicht das Vorbild. Wir können aber aus der Geschichte lernen, wie Gott mit ihm umgeht, was seine Strategie in unserem Leben ist. Und dann gibt es noch eine Sache, die mir dazu sehr auffällig ist. Und zwar, wenn man sich die Geschichte anschaut, und wir haben das gerade so gehört mit diesen 32.000 Mann, die dann teilweise nach Hause gehen und ins Wasser und so weiter, da denke ich mir manchmal, Gott, das wäre doch auch, wie soll ich sagen, unkomplizierter gegangen, oder? Was soll denn der ganze Stress? Also, du hättest ja auch gleich mit 32.000 uns den Sieg schenken können, war auch schon zu wenig. Wieso macht Gott dieses ganze Hin und Her hier? Weißt du, weil das Gideon, der hätte da viel mehr Sicherheit gehabt, wenn er gewusst hätte, könnte schon klappen. Aber so möchte ich nicht wissen, wie viele schlaflose Nächte man hat, wenn man mit 300 Leuten da ankommt. Aber das war einfach nicht Teil von Gottes Plan. Und da gibt es einen guten Grund, warum diese ganzen Umwege wichtig waren. Und das hat Gott klar kommuniziert. Und zwar hat er gesagt in Richter 7, Vers 2, der Herr sagte zu Gideon, dein Heer ist zu groß. Ich kann euch den Sieg über die Midianiter nicht geben, sonst werden sich die Israeliten am Ende vor mir brüsten und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Ja, genau. Und ich muss sagen, ich fühle mich da schon ein bisschen ertappt. Weil wenn Gott mich in meinem Leben aus auswegslosen Situationen rettet, dann bin ich viel schneller dabei, ihm zu danken und zu sagen, hey Gott, das warst jetzt du, wer sonst? Aber wenn es vielleicht eh schon geklappt hat, ja, dann war ich aber schon auch ein bisschen gut bei der Sache. Also ich meine, vielleicht haben wir gut zusammengearbeitet oder so. Wenn alles glatt läuft, kommen mehr solche Gedanken. Und langsam, muss ich sagen, dämmert es mir. Vielleicht kann das sein, dass hier eine Strategie ist, die Gott häufiger verfolgt. Kann das sein? Klingelt irgendwas? Dieses Muster, was wir gerade gehört haben, ich glaube, das gibt es häufiger in der Bibel. Ich gebe mal ein Beispiel. Zweites Buch Mose. War ja jetzt auch lange Predigtreihe hier. Das Volk Israel zieht aus Ägypten, sie kommen ans Rote Meer, da geht's nicht weiter. Okay, von der anderen Seite kommen die Ägypter, da geht's auch nicht weiter. Sie stecken fest, was machen wir jetzt? Mose hätte jeden Grund der Welt gehabt, auszuticken, zu sagen, was machen wir jetzt? Aber dann, Gott lässt sie komplett absurd durch das Meer gehen, es teilt sich, sie gehen durch, sie werden gerettet. Die Ägypter verschwinden unter dem Wasser. Und die Frage ist, wer kriegt die Lorbeeren? Die kann nur Gott bekommen. Was haben denn die anderen dazu beigetragen? Keiner hat da irgendwie nachgeholfen oder so. Man könnte meinen, Gott macht das öfter so. Ein Beispiel, was ich auch sehr schön finde, steht im Neuen Testament, in den Evangelien. In den Evangelien steht, dass Jesus an einer Stelle von einer Volksmenge umringt wird, wo die Männer allein auf 5.000 geschätzt werden. Frauen und Kinder sind aber auch noch dabei. Unglaublich große Zahl. Und Jesus merkt, dass die Leute hungrig sind. Und er sagt zu seinen Jüngern diesen einfach, wie ich finde, komplett genialen Satz. Einfach spitze. Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen, also die Volksmenge. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Das war einfach genial, oder? Also mitten in der Pampa, nichts da, kein Bäcker weit und breit und so. Jesus, was sollen wir denn geben? Wir haben ja nichts. Und Jesus wusste das doch auch. Und trotzdem, total provokant, fragt er das, gebt ihr ihn doch zu essen? Die Antwort, die von den Jüngern kommt, die überrascht dann auch nicht wirklich. Naja, wir haben auch nur 5 Brote und 2 Fische, entgegneten die Jünger. Und? So what? Versteht ihr nicht? Wenn ich für euch kämpfe, ist es komplett egal, ob ihr 100.000 Brote habt oder keins. Was spielt das für eine Rolle? Und da tut Jesus ein Wunder. Wir kennen die Geschichte alle, das Brot vermehrt sich und so. Und da ist wieder die Frage, wer bekommt die Lorbeeren? Auf welche Kappe geht das hier? Die kann nur Jesus bekommen. Es hat ja keiner was dazu beigetragen. Wir müssen nur die Bereitschaft zeigen, da zu sein, mit Anwesenheit glänzen, sage ich mal, unsere 5 Brote und 2 Fische im Gepäck und Gott kämpft für uns. Und dann stehen aber, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ihm die Lorbeeren zu, weil er für uns gekämpft hat und nicht wir. Man könnte fast meinen, Gott macht das öfter so. Wenn Gott dein Leben plant, dann bekommt er auch die Lorbeeren. Ja, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir sind in unserem Alltag auf die eine oder andere Art alle Alltagsstrategen. Wir wollen wissen, was als nächstes für uns dran ist. Wir haben alle Schachbretter vor uns mit komplexen Situationen. Und gerade in den letzten Jahren, würde ich sagen, wurde das Strategisieren auch immer schwieriger, weil man einfach nicht genau weiß, was passiert. Sachen werden teurer, Sachen werden abgesagt, wir wissen nicht genau, wo es lang geht und so. Und die Frage ist, was tun? Ich habe in der letzten Zeit oft über die Geschichte von Gideon nachgedacht. Weil ich denke, wenn Gott dein Leben plant, dann braucht ihr keine Helden. Dann komm so, wie du bist, genauso wie du bist, mit allen Zweifeln, allen Fragen, allen Schwächen, allen Schwierigkeiten. Und Gott will dich gebrauchen im Hier und im Jetzt, so wie du bist und nicht anders. Aber wenn Gott dein Leben plant, dann kämpft er auch deine Kämpfe. Wenn er dich ans Ziel bringen will, dann sind Pandemie und Krisen, Unsicherheiten und so ja gar kein Thema. Du wirst ans Ziel kommen, wo Gott dich haben möchte. Da müssen wir auch immer wieder fragen, wo willst du mich denn eigentlich haben? Aber da werden wir hinkommen. Das geht gar nicht anders. Und wenn Gott dein Leben plant, dann bekommt er auch die Lorbeeren. Denn wenn Gott für uns kämpft, dann macht er uns auch persönlich deutlich, dass er am längeren Hebel sitzt und dass ihm allein die Ehre zusteht,